Ja, guten Morgen.
Frau Holloch, was war denn Ihre Reaktion, als Sie davon erfahren haben, dass nun das Hinweisgeberschutzgesetz im Bundesrat abgelehnt wurde?
Also wir waren am Anfang vielleicht ein bisschen sprachlos. Es ist schwer zu beschreiben. Manche sagen, es ist ein Trauerspiel. Andere sagen, es ist peinlich oder unsäglich. Die CDU und CSU hat es schon wieder getan. Bereits 2021 haben sie in der Großen Koalition damals wirklich auf dem letzten Meter kurz vor Verabschiedung des Hinweisgeberschutzgesetzes blockiert und das Gesetz scheitern lassen. Und jetzt im Bundesrat haben wir natürlich gehört, was auch die Vertreter der unionsgeführten Länder, Bundesländer gesagt haben. Und weshalb für uns Aktivistinnen für Hinweisgeber es so frustrierend ist, dass das Gesetz wieder nicht gekommen ist. Die Argumente, die die CDU/CSU hier vorbringt, das Gesetz wäre bürokratisch oder es wären zu viel Kosten involviert oder anonyme Hinweisgeber würden das Gesetz missbrauchen können, sind alle durch wissenschaftliche Studien widerlegbar. Die ExpertInnen sind sich in diesem Thema ganz einig. Wir in Deutschland brauchen einen effektiven Schutz von hinweisgebenden Personen, weil wir so auch die Wirtschaft und unseren Rechtsstaat stärken.
Von den Unionsmitgliedern wurde ja unter anderem bemängelt, dass das Gesetz über die EU-Vorgaben hinausgehe und außerdem, das haben Sie ja auch schon angebracht, wurden fachlich fragwürdige und unwahre Argumente gegen das Gesetz vorgebracht. Wenn wir nun auf das Gesetz schauen, was beinhaltet denn das in dieser Fassung, die nun abgelehnt wurde? Was hätte es denn dann für einen Schutz für WhistleblowerInnen geben können und sollen?
Also das Gesetz war tatsächlich vom Entwurf, wir hätten uns natürlich noch mehr gewünscht, aber es war tatsächlich ein sehr ordentlicher Entwurf. Hinweisgebende Personen hätten danach jeglichen Schutz vor Repressalien durch Beschäftigungsgeber erhalten. Das heißt, eine Person, die auf Missstände hinweist, auf Betrug oder Korruption, hätte dann nicht mehr aus diesem Grund gekündigt werden können. Hätte auch sonst nicht verfolgt werden können. Wir haben gesehen bei Hinweisgebern, zum Beispiel in der Cum-Ex-Skandal oder Wirecard-Skandal, dass zum Teil Hinweisgeber selbst strafrechtliche Ermittlungen gegen sich hatten oder sogar schadensersatzpflichtig gemacht wurden. Das wäre alles nicht mehr möglich gewesen. Also eigentlich eine tolle Sache, um auch diese wertvollen Hinweise aufgreifen zu können und Menschen zu ermutigen, Missstände zu melden. Die Unternehmen, Beschäftigungsgeber wären nach dem Gesetzentwurf verpflichtet, interne Meldestellen einzurichten. Es hätte auch externe Meldestellen gegeben. Die Hinweisgeber hätten ein Wahlrecht gehabt, ob sie intern oder extern melden wollen. Also an sich eine ganz prima Sache.
Sie haben aber auch schon erwähnt, dass Sie sich gewünscht hätten, dass ja diese aktuelle Fassung des Gesetzes doch noch mal ein bisschen mehr beinhaltet. Also auch Initiativen kritisieren das Gesetz, wie es der Bundestag verabschiedet hat, als lückenhaft. Nun wurde selbst dieses lückenhafte Gesetz von der Union abgelehnt und als zu weitgehend und über die EU-Richtlinien hinausgehend kritisiert und eben abgelehnt. Wo bestehen Ihrer Ansicht nach da Lücken, die es vielleicht in Zukunft zu schließen gilt, in Zukunft, die natürlich noch nicht absehbar ist, mit dem Gesetz, das ja jetzt gerade noch nicht mal beschlossen wurde?
Ja, die CDU/CSU, glaube ich, hat einen grundlegenden Denkfehler und wir hoffen wirklich, dass jetzt die ExpertInnen nochmal gehört werden, um das aufzuklären. Der Kritikpunkt der Union zu sagen, das deutsche Gesetz geht über die europäische Richtlinie hinaus, greift tatsächlich so nicht. Ja, der sachliche Anwendungsbereich, der Schutzbereich des Gesetzes ist weiter als die europäische Richtlinie, aber in sehr gutem Interesse für unser Land, denn die europäische Richtlinie kann natürlich nur europäische Sachverhalte regeln. Das heißt, ein Hinweisgeber kann zum Beispiel einen Verstoß gegen europäisches Sanktionsrecht melden oder zum Beispiel gegen Datenschutzrecht, weil das ist eine europäische Regelung. Aber das, was die CDU/CSU vorschlägt jetzt, würde bedeuten, dass in Deutschland eine hinweisgebende Person zum Beispiel keine sexuellen Übergriffe melden kann, wohl aber die Verstöße gegen Datenschutz. Ja, und ich glaube, man erkennt sofort die Absurdität, dass wir bei jeder Meldung schauen müssten, ist das überhaupt eine geschützte Meldung und nur ein ganz winziger Teilbereich dieser Meldung in den Schutzbereich käme. Das können Sie keiner Bürgerin und keinem Bürger erklären. Und auch die Meldestellen in Unternehmen und bei Behörden werden total überfordert, das prüfen zu können. Das ist sehr, sehr aufwendig, sehr komplex und würde tatsächlich mehr Kosten verursachen, als nach dem jetzigen Gesetzentwurf vorgesehen werden.
Und wenn wir nochmal auf diesen jetzigen Gesetzentwurf schauen, da genau hatte ich ja angesprochen, dass Initiativen auch diesen Entwurf kritisieren. Sie haben vorhin auch gemeint, Sie hätten sich da durchaus auch noch mehr Punkte darin gewünscht. Welche wären denn das? Also wie weit könnte denn das Gesetz bestenfalls gehen und aussehen und Schutz bieten?
Ja, also die Europäische Union hat in ihrer Richtlinie angeregt, sie konnte das nicht regeln, dass zum Beispiel hinweisgebende Personen auch Beratung erhalten und Unterstützung. Wir kennen das aus Fällen, zum Beispiel, wenn Sie sich erinnern, in Berlin vor vielen Jahren, Brigitte Heinisch hat auf Pflegenotstände in einem Pflegedienst hingewiesen, ist fristlos gekündigt worden, musste durch alle Instanzen gehen. Und Sie sind ja als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer immer in einem Konflikt. Ja, was ist ein Missstand, den Sie auch melden können? Wie schützen Sie sich und Ihre Familie vor Repressalien? Und diesen Konflikt in einer Beratung auch begleiten zu können oder auch vielleicht in einer finanziellen Notlage, wenn eben doch Repressalien ergriffen werden und Sie sich dagegen wehren müssen. Wir hätten uns sehr gewünscht, dass diese Beratungs- und Hilfsangebote zustande kommen. Zum Beispiel die Niederlande haben das eingerichtet, haben gute Erfahrungen damit gemacht und wir glauben, das wäre für den effektiven Schutz von hinweisgebenden Personen sinnvoll. Außerdem ist ein großer Kritikpunkt, dass immer noch Verschlusssachen, also behördliche Dokumente, die als geheim eingestuft werden, sehr, sehr weitgehend geschützt werden. Der Bundestag hatte aber beschlossen, dass der Bundesregierung den Auftrag gegeben, das nochmal anzuschauen und zu prüfen, ob es da noch bessere Regelungen gibt.
Und nun gibt es ja noch nicht mal einen Hinweisgeberschutz, so wie der Bundestag ihn ausgehandelt hatte, durch die Blockade des Bundesrates. Was heißt denn das aktuell für HinweisgeberInnen, wenn diese Situation, dass es eben kein Gesetz gibt, das WhistleblowerInnen, HinweisgeberInnen schützt, ja, dass sozusagen es weiter ein rechtsfreier Raum oder ein nicht geregelter Raum ist, wenn man Missstände meldet?
Ja, exakt. Also momentan ist es sehr, sehr schwer. Sie können de facto in Deutschland nicht geschützt Hinweise abgeben momentan. Sie können Missstände nicht geschützt melden. Wenn Sie Hinweise haben auf wirklich massive Missbräuche, wir hatten schon welche genannt. Es gab auch in Nordrhein-Westfalen hatten wir einen Apotheker, der zu Tausenden Krebsmedikamente gepanscht hatte. Also solche dramatischen Fälle, wenn Sie Hinweise dazu abgeben wollen, können Sie das momentan, um sicher zu sein vor Kündigung, weiterer Verfolgung, Repressalien, tatsächlich nur anonym tun. Was natürlich schade ist für die Aufklärung, wenn man keine Rückfragen an die Hinweisgeber stellen kann, wird die Aufklärung erheblich erschwert. Und das ist ein ganz dramatischer Zustand auch, weil wir können es uns gar nicht leisten als Land. Wir schützen im Prinzip momentan diejenigen, die Straftaten begehen oder große Unternehmensskandale verursachen, weil die Hinweisgeber komplett ungeschützt dastehen.
Nachdem das Hinweisgeberschutzgesetz nun vom Bundesrat abgelehnt wurde, müsste es ja nun eigentlich in den Vermittlungsausschuss, was dann Monate dauern könnte und eine weitere Aushöhlung des Gesetzes bedeuten könnte. Das Grünen-Mitglied Till Steffen hat nun aber angekündigt, dass die Koalition an dem Gesetz festhalten wolle und es in einer nicht zustimmungspflichtigen Form erneut in den Bundestag einbringen werde. Was sind denn da so die Aussichten, wie es politisch mit dem Gesetz weitergehen wird und kann?
Also ich glaube, die Ampelkoalition ist sehr entschlossen, dieses Gesetz weiter zu verfolgen. Es ist ein ganz wichtiges Gesetz, auch für das internationale Ansehen der Bundesrepublik. Die Reaktion aus dem Ausland auf die Entscheidung des Bundesrates waren ungläubig bis belustigt. Und man konnte es nicht glauben, dass gerade in der Bundesrepublik ein so wichtiges Gesetz abgelehnt wird mit fragwürdigen Argumentationen. Das heißt, es gäbe sicherlich die Möglichkeit, einige wenige Regelungen aus dem Gesetz herauszunehmen, nämlich die Regelungen, die die Bundesländer betreffen. Es gibt Regelungen zu zum Beispiel den Bundesländern als Beschäftigungsgeber und einige andere Regelungen. Wenn man die rausnimmt, wäre das Gesetz nicht mehr zustimmungspflichtig und könnte also nochmal durch den Bundesrat, die dann nur Einspruch erheben könnten. Und jetzt wird es ganz spannend. Ein Einspruch gegen ein Gesetz des Bundestages kann nur mit Mehrheit entschieden werden. Momentan haben die unionsgeführten Bundesländer nicht die Mehrheit. Momentan sage ich, weil Berlin hat gerade gewählt. Und sollte sich da die Regierung des Bundeslands Berlin ändern, könnte auch die Mehrheit im Bundesrat kippen.